Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. In der Nationaloper in Warschau findet heute die Auftaktgala der polnischen EU-Ratspräsidentschaft statt. Der ungarische Botschafter ist dabei allerdings nicht willkommen. Und sollten nur Erwachsene beichten dürfen? Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem besuchen wir diesmal auch eine Ausstellung im Posener Kulturzentrum Zecha Zamek, die den Alltag im durch Deutschland besetzten Großpolen und das Verhältnis zwischen Besetzten und Besatzern beleuchtet. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Rolle der Architektur. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Polen übernimmt feierlicher Auftakt der EU-Ratspräsidentschaft in Warschau und geflohener Politiker. Romanowski verzichtet auf Abgeordnetengehalt. Mit einer Gala in der Nationaloper in Warschau beginnt heute offiziell Polens EU-Ratspräsidentschaft. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr mit Reden von Premierminister Donald Tusk und dem Präsidenten des Europäischen Rates Antonio Costa. Ein Höhepunkt des Abends ist ein Konzert, das vom Komponisten Radimir Dembski kuratiert wird und unter seiner Leitung vom Chor der Nationaloper aufgeführt wird. Die polnische Kultur ist ein starkes Bindeglied zwischen den Nationen Europas. Gleichzeitig möchte ich auch unsere musikalischen Wurzeln betonen, erklärte Dembski. Die polnische Ratspräsidentschaft, die am 1. Januar begann und bis Ende Juni dauert, übernimmt wichtige Aufgaben, darunter die Leitung von Verhandlungen und die Festlegung der Tagesordnungen für EU-Sitzungen. Symbolisch wird heute das polnische Logo am Gebäude des Europäischen Rates gehisst, das das ungarische Banner ablöst. Ungarischer Botschafter bei der Eröffnungsgala der polnischen EU-Ratspräsidentschaft unerwünscht. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, stellvertretende Ministerin für europäische Angelegenheiten, bestätigte, dass der ungarische Botschafter nicht zur Gala eingeladen ist. Außenminister Radosław Sikorski habe eine offizielle Note an die ungarische Botschaft übermittelt. Auch Premierminister Viktor Orban erhielt keine Einladung. Der Grund ist die Entscheidung Ungarns, dem geflohenen ehemaligen polnischen Vizejustizminister Marcin Romanowski Asyl zu gewähren. Sobkowiak-Czarnecka kritisierte zudem das Verhalten Orbáns während der ungarischen Ratspräsidentschaft. Sein unangekündigter Besuch in Moskau habe gezeigt, wie diese Rolle nicht ausgeübt werden sollte. Polen sehe sich außerdem mit rund 150 unerledigten Themen konfrontiert, die während der ungarischen Präsidentschaft liegen geblieben seien. So Sobkowiak-Czarnecka. Der per Haftbefehl gesuchte ehemalige Vizejustizminister Marcin Romanowski erklärte indes in einem Interview mit dem Sender TV Trwam, dass er auf sein Abgeordnetengehalt verzichten werde. Ich werde keine Vergütung als Abgeordneter beziehen, arbeite dabei weiter mit vollem Engagement für die Region Lublin, betonte Romanowski. Romanowski, der Asyl in Ungarn beantragt und erhalten hat, wird unter anderem die Veruntreuung von über 100 Millionen Zloty vorgeworfen. Das polnische Parlament diskutiert derzeit über einen Gesetzesentwurf, der verhindern soll, dass gesuchte Abgeordnete weiterhin finanzielle Privilegien erhalten. Landwirte und Lebensmittelproduzenten protestieren heute in Warschau gegen die EU-Agrarpolitik. Die Demonstration, die um 14 Uhr vor der Vertretung der Europäischen Kommission beginnen wird, soll zum Platz Teatralny führen. Unter dem Motto "Fünfmal Stopp" fordern die Teilnehmer, dass die EU auf die Probleme der Branche reagiert. Und die Partei Recht und Gerechtigkeit PiS fordert die Freigabe staatlicher Finanzierung, nachdem der oberste Gerichtshof eine Beschwerde zugunsten der Partei entschieden hatte. Die Auszahlung wurde zuvor wegen eines abgelehnten Finanzberichts durch die Wahlkommission PKW blockiert. Obwohl die staatliche Wahlkommission PKW den Bericht inzwischen mit Vorbehalten akzeptiert hat, bleibt die Auszahlung der Mittel ungewiss. Eine endgültige Entscheidung liegt beim Finanzminister Andrzej Domański, der sich bisher nicht dazu geäußert hat. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Es wäre fatal, wenn sich in einem halben Jahr herausstellen würde, dass viele Aufgaben, die Polen ins Programm seiner EU-Ratspräsidentschaft aufgenommen hat, immer noch gültig sind, warnt die Rzeczpospolita. Die Beziehungen zwischen Polen und Ungarn erreichen einen neuen Tiefpunkt und sollte Beichte nur für Erwachsene zulässig sein? Mehr dazu nun in der Presseschau mit Jakub Kukla.
Das von der Regierung verabschiedete Programm der polnischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Januar begonnen hat, sieht aus wie eine Art Wunschzettel, schreibt die konservativ-liberale Rzeczpospolita. Es, so die Zeitung, sei eine Sammlung der dringendsten Postulate, deren Umsetzung jedoch über die Mantras der EU-Sprache hinausgehen und konkret werden müsse. Und es wäre fatal, wenn sich in einem halben Jahr herausstellen würde, dass diese Forderungen immer noch gültig sind, weil sich die Union bei ihrer Umsetzung keinen Zentimeter bewegt hat. Damit das aber nicht passiere, brauche es ein breites Engagement, um die Zeit zu nutzen. Wir, appelliert Rzeczpospolita, müssten endlich aufhören, über die Aufstockung der europäischen Verteidigungskapazitäten zu reden und sie einfach real aufstocken. Erfreulicherweise gehe Polen hier mit gutem Beispiel voran. Mit seinen Ausgaben für die Modernisierung der Streitkräfte in der Union übertreffe Warschau gemessen am Verhältnis zum BIP sogar die USA. Auch die Initiative zur NATO-Zusammenarbeit bei der Kontrolle kritischer Infrastrukturen im Baltikum, die Warschau ergriffen habe, dürfe keine nette Floskel bleiben, sondern müsse Realität werden. Die Hilfe für die Ukraine müsse ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, denn ein Scheitern Kiews würde nicht nur die Stabilität unserer Region untergraben, sondern auch die Sicherheit des gesamten Kontinents beeinträchtigen. Es lohne sich, die Präsidentschaft realistisch zu betrachten. Es sei nicht so, dass Polen aufgrund des Kalenders plötzlich wichtig wird und in 6 Monaten nicht mehr wichtig ist. Vielmehr sei die Präsidentschaft ein Instrument, das, wenn es richtig eingesetzt werde, dazu dienen werde, die Rolle Polens in der Region, aber auch in der Union insgesamt dauerhaft zu stärken. Daher sollte diese Zeit im Dienste der Staatsräson genutzt und nicht als Möglichkeit für die Regierungspartei verstanden werden, ein paar Punkte zu sammeln, appelliert die Rzeczpospolita. Die Feierlichkeiten zur Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Polen sind für heute in der Warschauer Nationaloper geplant. Neben Ministerpräsident Donald Tusk und dem Präsidenten des Europäischen Rates Antonio Costa werden auch EU-Politiker und Diplomaten anwesend sein. Wie sich herausstellte, wünscht sich die polnische Regierung jedoch nicht, dass ein Vertreter Ungarns anwesend ist, berichtet die Wochenzeitschrift Do Rzeczy unter Berufung auf Onet.pl. Wie das Portal berichtet, hat Außenminister Radosław Sikorski ein Schreiben an die ungarische Vertretung geschickt, in dem er mitteilt, dass die Teilnahme des Botschafters nicht vorgesehen ist. Interessanterweise war die Einladung für Ursula Kovács schon viel früher verschickt worden, aber jetzt hat die polnische Seite ihre Meinung geändert. Warum? Der Grund soll die Gewährung von Asyl für den Abgeordneten der Partei Recht und Gerechtigkeit Marcin Romanowski sein. Die ungarische Regierung hat die im Antrag des ehemaligen stellvertretenden Justizministers des Abgeordneten von Recht und Gerechtigkeit Marcin Romanowski stattgegeben und ihm internationalen Schutz gewährt. Sein Verteidiger Bartosz Lewandowski teilte mit, dass der Abgeordnete im Zusammenhang mit politisch motivierten Aktionen der Dienste und der Staatsanwaltschaft um Asyl gebeten habe. Das polnische Außenministerium erklärte in meiner Mitteilung, die Entscheidung der ungarischen Regierung sei ein Akt, der der Republik Polen gegenüber unfreundlich ist und im Widerspruch zu den elementaren Prinzipien steht, die für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verbindlich sind. So, Do Rzeczy. Beim Sejm ist eine Petition eingereicht worden, deren Verfasser ein Beichtverbot für Personen unter 18 Jahren fordern. Den Verfassern zufolge ist die Beichte für Kinder ein traumatisches Ereignis, gegen das sie sich nicht wehren können, berichtet die Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna. Pater Węgrzyniak erinnert im Gespräch mit dem Blatt daran, dass nach dem Kodex des kanonischen Rechts jeder Gläubige, der das Alter der Einsichtfähigkeit erreicht hat, verpflichtet ist, alle seine schweren Sünden mindestens einmal im Jahr zu beichten. Wenn ein Kind also theoretisch keine solche Sünde begangen hat, muss es nicht beichten, erklärt der Geistliche. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass Kanon 1913 des Kodex des kanonischen Rechts festlegt, dass es die Pflicht der katholischen Eltern ist, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder, nachdem sie das entsprechende Alter erreicht haben, zuerst Kommunion gehen. Dem wiederum geht eine Beichte voraus. Pater Węgrzyniak erinnert daran, dass im Jahr 2016 die polnische Bischofskonferenz ein Dokument herausgegeben hat, laut dem Kinder in der dritten Klasse der Grundschule, das heißt im Alter von 9 bis 10 Jahren, zur ersten Heiligen Kommunion gehen sollten. Es gebe Fälle, fügt er hinzu, in denen Kinder auf Wunsch der Eltern und mit Zustimmung des für die Sakramentenvorbereitung zuständigen Priesters früher oder etwas später zur Erstkommunion zugelassen würden. Die Entwicklung sei eine individuelle Angelegenheit, daher seien diese Regeln nicht starr, erklärte er. Oftmals verursache aber eine Klassenarbeit oder ein Examen größeren Stress als die Beichte, schließt der Geistliche im Gespräch mit Dziennik Gazeta Prawna. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Wie sah der Alltag unter deutscher Besatzung für die polnische Bevölkerung aus? Und was kann man von der Architektur darüber lernen? Eine aktuelle Ausstellung im Posener Kulturzentrum Zegarzamek widmet sich diesen Fragen. Sie präsentiert Exponate, Pläne und Kunstinstallationen und veranschaulicht so das Verhältnis von Besatzern und Besetzten. Doch auch der Ausstellungsort selbst ist besonders. Das Schloss war Sitz von Wilhelm II., von Gauleiter Arthur Greiser und sollte später sogar Adolf Hitler persönlich als Residenz dienen. Josefina Schwag hat in Posen mit Kuratorin Aleksandra Paradowska, Kunsthistorikerin Annika Wienert und Historiker Christard Henschel vom Deutschen Historischen Institut Warschau gesprochen.
Gut 100 Kilometer östlich der deutsch-polnischen Grenze, rund um die Stadt Poznan, Posen, herum, erstreckt sich die Wojewodschaft Großpolen. Das heute knapp 30.000 Quadratkilometer große Gebiet gilt als der älteste Teil des Landes. 1939 wurde die Region vom Deutschen Reich annektiert. Die Nationalsozialisten erklärten das Gebiet wenig später zum sogenannten Reichsgau-Warteland, kurz Wartegau. Sie führten eine neue Ordnung ein, mit dem Ziel, das annektierte Gebiet vollständig zu germanisieren. Das bedeutete auch, Spuren anderer Bevölkerungen auszulöschen.
Es ging am Anfang des Krieges und während der Okkupation um geplante Zerstörung, um Zerstörung von allen materiellen Spuren von polnischer und jüdischer Kultur.
Das ist Aleksandra Paradowska. Sie ist Kuratorin der Ausstellung Allmachtsfantasien, Architektur und Alltag unter deutscher Besatzung, die aktuell in Poznan gezeigt wird. Die Ausstellung erzählt von der deutschen Besatzung aus der Perspektive von Architektur und Alltagsleben im Wartegau.
Es geht um Darstellung von Leben von zwei nebeneinander lebenden Gesellschaften, Okkupanten und Okkupierten. Einerseits waren das die Deutschen, die im Rahmen des von Hitler geführten Programms Heim ins Reich hier gebracht worden sind, also Volksdeutsche aus heutigen Baltikum, Ukraine, Rumänien, Moldawien. Und die Okkupierten, das waren Polen, die nach Generalgouvernement ausgesiedelt worden sind und auch Juden. Also wir haben zwei Gesellschaften, die im Alltag im Rahmen von Okkupation unterschiedliches Status hatten.
Die Ausstellung ist so aufgebaut, dass sie jeweils zwei Perspektiven gegenüberstellt.
Historiker Christard Henschel arbeitet am Deutschen Historischen Institut in Warschau und forscht zur Geschichte Polens im 19. und 20. Jahrhundert.
Man hat einerseits diese Allmachtsfantasie, die auch im Titel auftaucht. Das heißt, wie haben sich die deutschen Besatzer die Germanisierung und den Endzustand dieses Gebiets vorgestellt, hinsichtlich der Planung von Landschaft, von Städten und so weiter. Und wie war die Wirklichkeit? Also diese zwei Perspektiven stellen wir gegenüber und zugleich haben wir diese gegenüberstehenden Sichtweisen von Besatzern und Besetzten. Das heißt, wir schauen, welche Planungen gab es auf deutscher Seite und was bedeutete das für die einheimische Bevölkerung ganz konkret.
Wie sich das im Alltag dieser Menschen bemerkbar machte, zeigt die Ausstellung anhand von verschiedenen Objekten. Eine wichtige Quelle seien Briefe eines polnischen Ingenieurs, erklärt die Kuratorin. Darin schildere er ein nahezu normales Alltagsleben.
Er hat Briefe und Zeichnungen an seinen Sohn geschickt, der auf dem Lande bei einer Tante verweilte. In diesen Briefen können wir die Realität unter deutscher Besatzung erkennen. Es sieht so aus, als ob nichts Wichtiges hier in Posen passierte. Von Zeit zu Zeit weist der Autor darauf hin, dass zum Beispiel die Familie aus ihrem Haus ausziehen mussten. Und er zeigt dieses Ereignis so, als ob das etwas Normales wäre und dass kein Zwang dazu gäbe. Also der Sohn bekommt eine Vorstellung von Alltagsleben in Posen, wie in dem Film »Das Leben ist schön«.
Tatsächlich sah das Leben allerdings ganz anders aus, betont Co-Kuratorin Annika Wienert. Denn wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, die Nationalsozialisten setzten auch hier vielfältige Methoden ihrer Propaganda ein.
In der Nazi-Propaganda wurde verbreitet, was eben die Ideologie beinhaltete, also dass dieser Teil östlich des Deutschen Reiches, wie die Grenzen bis 1939 bestanden haben, dass das eigentlich immer deutsche Siedlungsgebiete waren, dass es ein historischer Irrtum war, dass gerade jetzt diese Region Großpolen, also aus der Wartegau geformt wurde, dass das nun zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem bis dann eben zum Angriff der deutschen Armee auf Polen, das zu einem unabhängigen polnischen Staat gehört. Also das wurde als historischen Fehler angesehen und es wurde behauptet, dass das eigentlich alles genuin deutsche Landschaften sind mit deutscher Geschichte.
Doch 1939 lebten in diesem Gebiet überwiegend Menschen, die nicht deutscher Herkunft waren.
Es mussten massiv dort erstmal Deutsche hingebracht werden und die Kehrseite davon war natürlich, dass mit Gewalt, mit Raub, politischem Terror und Entrechtung die polnische Bevölkerung vertrieben wurde aus ihren Wohnungen, aus ihren Bauernhöfen und die jüdische Bevölkerung in Ghettos konzentriert wurde.
Die Besatzung in den einzelnen Gebieten Polens sei unterschiedlich abgelaufen, erklärt Historiker Christoph Henschel.
Wir haben natürlich den sogenannten Wartegau, der ins Deutsche Reich eingegliedert wurde, das heißt rein formal Teil des Deutschen Reichs war, genauso wie zum Beispiel der Reichsgau Danzig-Westpreußen. Aber selbst zwischen diesen annektierten Gebieten gab es Unterschiede, weil die jeweiligen Gauleiter eine recht unterschiedliche Politik gefahren haben. Also alle hatten das Ziel der Germanisierung der Gebiete vor Augen, aber der Weg dahin war recht unterschiedlich. Das Generalgouvernement wiederum war jenes Gebiet Polens, das formal nicht annektiert wurde, sondern es galt als Nebenland des Reiches. Es wurde im Prinzip in so einer Art Kolonialsystem verwaltet. Also es gab einen Generalgouverneur, der dort die Herrschaft ausgeübt hat. Der Hauptunterschied ist, dass in den annektierten Gebieten vor allen Dingen eine deutsche Verwaltung aktiv war und die auch mehrheitlich von deutschen Beamten besetzt war, während im Generalgouvernement einfach viele Institutionen mit polnischen Mitarbeitern besetzt waren, die dann von deutschen Vorgesetzten überwacht waren.
Der Besatzungsalltag sah so aus, dass sehr schnell, sehr früh nach Kriegsbeginn eine große Anzahl der Polen und Polinnen aus dem Wartegau vertrieben wurden, zwangsumgesiedelt wurden in das Generalgouvernement. Das lag in erster Linie daran, dass hier Platz geschaffen werden sollte für die neuen deutschen Bewohner und Bewohnerinnen.
Die Umsiedlung sei dann extrem schnell realisiert worden. Die Familien mussten ihre Sachen packen und ihre Häuser verlassen. Und das innerhalb kürzester Zeit. Manchen blieb nicht einmal eine halbe Stunde.
Sie wurden dann erstmal in einem sogenannten Umsiedlungslager eingesperrt, warteten da zum Teil einen Tag, zwei Tage, vielleicht auch länger, bis also die Gruppe groß genug war und die Transportmöglichkeiten da waren, dass sie ins Generalgouvernement gebracht wurden.
Ihre Wohnungen und Häuser wurden dann Deutschen übergeben. Ein Teil der polnischen Bevölkerung, die im Wartegau blieb, leistete dort in erster Linie Zwangsarbeit. Wie im Beispiel des polnischen Ingenieurs, der sein Wohnhaus gegen eine kleinere Wohnung tauschen und in der neu eingerichteten Munitionsfabrik arbeiten musste.
Es gab verschiedene Formen des Terrors, die im Alltag präsent waren. Es wurden Todesurteile öffentlich angeschlagen in der ganzen Stadt zur Abschreckung. Es gab sehr viele Gesetze, die Polen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen haben. Sie durften nicht zusammen mit Deutschen die gleichen Gaststätten besuchen. Sie durften keine Fahrräder besetzen, sie durften kein Fotoapparat besetzen und so weiter. Also das ist eine sehr ausgearbeitete, detailreiche Gesetzgebung und neue Regelungen, die also wirklich jeden Aspekt des Alltags umfassen. geschaffen. Für Juden hingegen war überhaupt kein Platz mehr vorgesehen. Also der kleine Rahmen, der für die polnische Bevölkerung noch möglich war, der war für die Juden auch überhaupt nicht vorgesehen. Und hier im Vaterland gab es ja auch ein Vernichtungslager, das Lager in Kulmhof, in dem schon früh massenhaft vor allem Juden und Jüdinnen ermordet wurden.
Propagandaelemente zeigen sich in nahezu allen Lebensbereichen, erklärt die Kunsthistorikerin.
In Postkarten, in Schulbüchern, in verschiedenen Kartenwerken und Atlanten, in wissenschaftlichen Publikationen, Bauernkalendern, der Lokalpresse, aber auch in illustrierten Zeitschriften, in groß angelegten Künstlerkampagnen, also man weiß gar nicht, wo man aufhören soll, diese Beispiele aufzuzählen, wurde immer wieder gezeigt, das soll eine deutsche Landschaft sein, die bestimmte Eigenschaften hat. Landwirtschaft spielt eine große Rolle, das Soldatentum spielt eine große Rolle. Und wo überhaupt noch polnische Spuren aufscheinen, da eben immer als Negativfolie dessen, was die Deutschen wieder aufbauen, wieder überhaupt erst herstellen müssen.
In der Ausstellung werden die Allmachtsfantasien durch eine große Wandkarte repräsentiert. Sie hängt an zentraler Stelle im ersten Raum und dient als narrativer Einstieg.
Bei der Karte handelt es sich um ein Propagandaobjekt. Es ist eine bunte Karte, die das Vaterland darstellt als eine rein deutsche Region. Fast wie eine Kinderbuchzeichnung ist diese Region bevölkert mit Handwerkern, Bauern beim Erntedankfest in traditioneller Kleidung. Wir sehen Tiere im Wald, wir sehen kleine Dampflokomotiven, die durch das Land fahren. Die Städte sind mit ihren wichtigsten Bauten repräsentiert. Also es ist eine Art Wimmelbild, in dem man sich wirklich verlieren kann und in dem es auch Spaß macht, lange zu schauen. Also wir sehen da, das ist eine Propaganda, die so platt und so klar ideologisch wie sie ist, sicherlich attraktiv war für die Betrachter und Betrachterinnen. Die Städte haben dort alle deutsche Namen und umlaufend finden wir Zitate aus bekannten deutschen Propagandaliedern der Zeit, die also den Osten als ein besonderes Ziel der Deutschen propagieren.
Die Bauwerke werden als deutsches Kulturerbe dargestellt. Das heißt, diese Landschaft und dieses Gebiet, das eigentlich mehrheitlich von einer nichtdeutschen Bevölkerung bewohnt wurde, ist auf dieser Karte schon als urdeutsches Land dargestellt. Und deswegen ist diese Karte so ein zentrales Dokument, weil wir daran erkennen können, was die Vorstellung der Deutschen von diesem Gebiet war und wie auch im Prinzip der ganze Osten Europas in Zukunft germanisiert werden sollte. Und wenn man aber diese Karte als Ausgangspunkt nimmt, mal tiefer zu graben und an diesen sehr illustrativen, schönen Bild zu kratzen, dann kommt man darauf, dass ja eigentlich an den Orten, wo auf der Karte schöne Landschaft ist, dass in Wirklichkeit da ein Konzentrationslager war, dass in den Städten, wo schöne historische Bauwerke als deutsches Erbe dargestellt wurden, ist, dass da die Leute ausgesiedelt wurden, dass sie ihre Häuser verlassen mussten, dass dort schlimme Verbrechen passiert sind. Wenn man die Ausstellung betritt, sieht man die Karte direkt an der Wand, die so diese Vision, dieses nationalsozialistischen, germanisierten Ostens repräsentiert. Gleichzeitig geht man aber an einem Trümmerhaufen vorbei, der symbolisiert, dass natürlich die Eroberung des Gebiets und die deutsche Herrschaft dort mit sehr viel Zerstörung einhergeht.
Mit Trümmerhaufen ist hier eine Installation gemeint, die die Ausstellung eröffnet. Zerbrochene Backsteine türmen sich auf dem Boden, im Hintergrund Schwarz-Weiß-Fotografien von zerstörten Gebäuden.
Wir sehen Trümmer aus unterschiedlichen Gebäuden, die entweder am Anfang des Krieges zerbombt worden sind oder zersprengt im Laufe der Okkupation. Und darunter vor allem sind Ziegel aus Synagoge in Rawicz zu sehen. Die Ziegel sind erst während der Pandemie entdeckt worden. Und dazu kommen auch die Überreste von polnischen Monumente und historischen Gebäuden.
Ein weiteres Element der Ausstellung sind die Räumlichkeiten selbst. Das Posener Schloss war einst königliche Residenz von Wilhelm II. Unter deutscher Besatzung wurde es umgebaut und angepasst und sollte dann als Führersitz dienen.
Hitler war hier nie.
Stattdessen residierte hier Gauleiter Arthur Greiser. Dieser verfolgte den Plan, einen Mustergau zu schaffen, der als Vorbild für die übrigen vom Deutschen Reich eroberten Gebiete gelten konnte.
Paradoxenweise, also alle Räume, die für ihn fertiggestellt worden sind, die sind alle erhalten geblieben. Und paradoxenweise haben wir hier in Polen die einzige erhaltene Hitlers-Residenz. Das sind die Räume, die sich im westlichen Teil des Schlosses befinden. Das sind die offiziellen Appartements für Hitler, also Esszimmer, Wohnzimmer und ein Marmorzimmer als Vorzimmer zu diesen Räumen. Dazu kommt auch sein Kabinett mit Balkon.
In diesem Raum befindet sich nun eine Kunstinstallation.
Diese Installation ist geschaffen worden eigens für diese Ausstellung von Iza Tarasewicz. Iza Tarasewicz ist eine polnische Künstlerin, die sehr konzeptuell arbeitet und sie hat hier sich intensiv auseinandergesetzt mit dieser Strenge der NS-Repräsentationsarchitektur und eine sehr ernste, aber vielleicht auch auf eine Art und Weise spielerische Art gefunden mit dieser Starrheit des Marmors, der Säulen, der Geometrie und der Symmetrie zu brechen, indem sie dort ein weiches, verformtes Material einbringt.
Die Innengestaltung des Gebäudes spiegelt das Streben der Besatzer wider, der totalen Macht Ausdruck zu verleihen. Damit symbolisiert das Schloss die im Titel genannten nationalsozialistischen Allmachtsfantasien.
Ich glaube, was uns diese Ausstellung neu zeigt, ist ein neues Verständnis von Architektur. Architektur ist nicht nur Hintergrund, sondern auch Bühne und Schlachtfeld selber von ganz unterschiedlichen Politiken. Und meine große Hoffnung ist, dass, wenn man diese Ausstellung besichtigt hat, dass man dann auch die Städte, in denen wir selber wohnen, ja, sei das in Polen oder sei das in Deutschland, dass wir da vielleicht auch die Architektur anders betrachten. Das muss ja gar nicht die Architektur unbedingt sein, die aus der Nazizeit stammt, sondern so dieses generelle Bewusstsein, was die Architektur im Alltag für einen Einfluss auf uns hat und wie Architektur mit Politik verbunden ist. Das muss ja nicht immer nur eine ideologische Message sein, sondern sich auch zu überlegen, was sind die Baubedingungen gewesen, woher stammen die Materialien. Alles, was Architektur ist, ist ja im öffentlichen Raum und insofern an sich eine öffentliche Sache, eine genuin politische Angelegenheit.
Gezeigt werden Leihgaben von insgesamt 30 Institutionen. Fast alle Exponate stammen aus Regionalmuseen und sind üblicherweise nicht zu sehen. Hinzu kommen zahlreiche Objekte aus Privatsammlungen.
Und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal dieser Ausstellung, dass sie halt einerseits einen recht universalen Anspruch hat, aber auch diesen sehr starken regionalen, lokalen Fokus. Und wir dadurch mit sehr vielen, sehr spannenden Institutionen zusammenarbeiten konnten und auch Objekte zeigen, die man sonst nicht so zu sehen bekommt.
Und was man hier entdecken kann, auch wenn man sich mit dem Thema schon ein bisschen auskennt, ist eine Vielfalt und eine Differenzierung der damaligen deutschen Gesellschaft hier. Also eine Gesellschaft, die ja erstmal darauf beruhte, dass es eine deutsche Minderheit vor dem Krieg hier gab und dann einen massiven Zuzug aus ganz unterschiedlichen Regionen, sowohl des sogenannten Altreiches als auch deutsche Minderheiten, die zu Kriegsbeginn 39 auf dem Gebiet der Sowjetunion oder in anderen osteuropäischen Ländern wohnten. Also es ist ein sehr komplexes Gemisch hier an die deutsche Gesellschaft, die hier die Besatzungsmacht vertreten hat. Und genauso differenziert muss man auch betrachten die Gesellschaft der Besetzten, die unterschiedlichen Schicksale. Und das Besondere hier an dieser Ausstellung ist, dass hier der sehr schwierige Versuch unternommen wird, auch diese Perspektive in Objekten und in Quellen darzustellen. Das ist besonders deswegen natürlich herausfordernd, weil den Besetzten ja viel weniger Mittel zur Verfügung standen, sich auszudrücken, Objekte zu hinterlassen, Berichte zu verfassen.
Die Ausstellung Allmachtsfantasien ist noch bis zum 9. Februar im Posener Kulturzentrum CK Samek zu sehen.
Die Ausstellung im Posener Kulturzentrum CK Samek hat Josefine Schwag besucht. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Linsa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.